Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel.
Und bevor es jetzt losgeht, ein kurzer Werbespot. Marcel.
Ja?
Ich habe einen neuen Aktienscreener entdeckt.
Oh, okay.
Den OCT Aktienscreener. Richtig cooles Ding, muss ich wirklich sagen. Ja. Wir verwenden ihn ja jetzt sogar in unserer Rubrik Kennen und Verstehen in unseren Videos.
Das stimmt.
Das ist wirklich super cool. Man kann sich eigentlich alles, was man sich immer so zusammenzieht aus den Geschäftsberichten, aus Quartalszahlen, findet man dort alles mit auch Daten von Morningstar sogar. Die sind auch mit integriert. Also man sieht auch schon Schätzungen, Kennzahlen, Aussichten, den Chart. Es ist wirklich cool.
Heißt das, das ist alles auf einen Blick?
Ja.
Ach so,
also,
okay.
Es ist wirklich toll. Ich kann jedem nur empfehlen, wer sich das mal anschauen möchte, wie wir diesen verwenden, auch für unsere Recherche, einfach mal Link dazu in den Shownotes angucken. Wir haben Carl Zeiss Meditech vorgestellt bei Kennen und Verstehen und da nutzen wir den OCT Aktienscreener. Doch dem ist nicht genug. Wir haben natürlich, weil wir auch begeistert sind von diesem Produkt, einmal nachgefragt und wir haben einen ermäßigten Probemonat für unsere Hörer verhandelt. 9,99 Euro kostet das Ganze und ist danach auch monatlich kündbar. Wir beide nutzen ihn ja jetzt auch schon länger. Ja. Und du guckst ja auch immer mal ein bisschen nach, oder?
Ja, und vor allen Dingen der Qualitätsscore und ja. Der Dividendenscore, das finde ich sehr, sehr interessant und eben auch tatsächlich, dass man den Chart und die fundamentalen Daten zusammen auf einen Blick sieht.
Richtig. Die Scores nutzen wir ja auch teilweise in unseren Quickchecks.
Genau.
Also wir sind wirklich begeisterte Anwender. Link dazu in den Shownotes und natürlich nochmal der Link www.aktienscreener.com/MVI. Dort erhältst du dann dieses Sonderangebot, dieses Starterangebot. Wenn du sehen willst oder dir einen Eindruck gewinnen oder wenn du einen Eindruck gewinnen möchtest von diesem Screener, schau dir auch gerne dazu einmal ein Quick-Check-Video an und natürlich auch Kennen und Verstehen zu Carl Zeiss Meditech. Link dazu findest du auch in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 55 und heute das Thema der Woche heißt Erst versus Rückversicherer und da werden wir einmal auf die Versicherungsbranche eingehen, natürlich aus Aktionärssicht und haben auch einen Special Guest mitgebracht.
Es war wirklich spannend, also auf jeden Fall dranbleiben, es lohnt sich, es hat mir die Augen über dieses ganze Thema Erst- und Rückversicherer richtig geöffnet.
Genau, und doch bevor wir jetzt hier einsteigen, Philipp,
ja,
muss man ja doch wieder fragen, Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche war doch ja, beruflich auch, es geht ja jetzt im Moment, die Fallzahlen steigen, also deswegen kann man auch nur wieder sagen, Abstand halten, Hände waschen und so weiter und so fort. Reißt euch zusammen, es geht um die Wirtschaft, aber dazu später natürlich auch nochmal ein bisschen mehr von dir. Bahncard habe ich letzte Woche schon gesagt, habe ich gekauft, Webinar habe ich gegeben und ich bin wieder voll im Flow drin mit Joggen und vielleicht, wer möchte, kann ja mal mit uns joggen gehen. Du wohnst ja auch bald bei mir in der Nähe.
Ja, dann gehen wir zusammen joggen.
Gehen wir zusammen. Wenn jemand aus Leipzig kommt, kann er uns gerne schreiben. Gehen wir mal zusammen ein bisschen Sport machen. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe genug Sport gemacht. Ich habe jetzt 4 Tage am Stück 14 Stunden gearbeitet.
Ja.
Voll durch von früh bis abends. Und ich will jetzt nicht herumlamentieren, denn das ist durchaus positiv. Denn ich verdiene natürlich dadurch sehr viel Geld.
Du bist halt selbst und ständig.
Ja, richtig, genau. Es macht ja auch Spaß. Und wenn man weiß, dass am Ende der Woche ein Witz auf einen wartet.
Oh ja.
Dann, ja.
Pass auf. Ein Frankfurter Börsenhändler betreibt sein Leben vorzeitig ein Ende, da er sich verspekuliert und viel Geld verloren hat. Seine Frankfurter Börsenkollegen stiften ihm einen Grabstein, auf dem in goldenen Buchstaben steht: Hier liegt er richtig. An der Börse lag er immer falsch.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Philipp.
Ja.
Die Quartalsaison geht wieder los. Ich bin heiß wie Frittenfett und freue mich darauf, dass endlich wieder die...
Genauso heiß wie die Banken.
Ja, genau, richtig. Ja, dass die... verrat nicht zu viel, ja. Aber ich freue mich wirklich immer wieder, dass die Quartalsaison losgeht, denn es ist einfach, ja, es kommt Bewegung ins Spiel. Man sieht, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie auch die Unternehmen einmal stehen und ob da hier was passiert, im positiven, aber auch im negativen Sinne. Und häufig gibt es dort eben große Tendenzen, wenn dann doch mal ein Unternehmen plötzlich extrem nach unten fällt oder doch wieder total steigt.
Ja.
Und so ging es eben los, wie immer ganz traditionell mit den Banken, die begonnen haben die Woche. Und hier hat es ja doch größtenteils positiv begonnen. Ja, Morgan Stanley und JP Morgan Chase sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen, weil sie eben auch wieder ordentlich Gewinne ausweisen konnten und da auch recht stark über den Erwartungen lagen.
Liegt natürlich aber auch daran, weil sie mit dem Direktkundengeschäft fast gar nichts zu tun haben. Sie profitieren ja von Börsengängen, von Investment. Und wir sehen ja aktuell, ja, wenn niemand mehr weiß, wohin mit seinem Geld, dann geht's ab an die Börse und dann geht's in den momentumgetriebenen Markt und das ist halt einfach Tech. Und da sind auch solche Banken natürlich immer groß mit dabei.
Genau, der Anteil der Investmentbanken sind natürlich in diesem Geschäft der beiden genannten eben sehr viel größer, deshalb auch positive Ergebnisse. Dann gab es natürlich noch weitere Banken, Wells Fargo und Co., mit relativ schwachen oder sehr, sehr schwachen Ergebnissen. Aber hier hast du es ja gerade richtig gesagt, die haben eben nicht dieses Investmentbanking-Geschäft mit drin. Und insofern merkt man auch hier, dass es richtig schlecht aussieht. Aber insgesamt, und das ist für mich die Message überhaupt, mussten alle Banken zusammen weniger Rückstellungen eben vornehmen für eben Kreditausfälle, die ja vermutet wurden im Zeichen der Krise. Und insofern ist es erstmal gesamtwirtschaftlich sehr, sehr positiv, dass man hier eben nicht mehr ganz so pessimistisch ist, um eben, dass die Kredite hier bedient werden müssen. Außerdem, Maersk, weltweiter Handel, liegt also Container. Auch nicht brach, sondern läuft wieder an und auch die haben überraschend gute Zahlen gemeldet und selbst Johnson & Johnson hat diese Woche präsentiert. Und Philipp, was sagst du zu den Ergebnissen als Aktionär?
Ja, war eigentlich ein bisschen besser als die Erwartungen, aber was anderes erwarte ich eigentlich von meiner Johnson & Johnson eigentlich nicht. Die sollen laufen wie ein Uhrwerk und das machen sie auch. Sie haben ja jetzt aber auch gerade ihre klinische Studie gestoppt beim Corona-Impfstoff. Aber ist gar nicht so schlimm, weil ich vertraue einfach hier auf diesem Unternehmen. Es ist ein starkes, es ist ein tolles Unternehmen.
Philipp, liest du das auch öfter in den Schlagzeilen so, oh, jetzt hier Schluss mit der, der Impfstoff wurde unterbrochen und ganz, ganz schlimm.
Ja.
Aber wenn man eigentlich tiefer in dieser Materie ist, weiß man auch, dass das fast immer ist, wenn eine Phase 1, 2, 3 Leute.
Ja, es muss ja einer nur einen Schnupfen kriegen und
genau,
schon ist Stopp.
Richtig, genau. Und da hatte ein einziger Patient hatte tatsächlich schlechtes Zeichen oder körperliche Probleme gehabt und das muss man jetzt natürlich geprüft werden, ob es daran liegt oder ob es andere Gründe hat und deswegen meistens geht es dann ja weiter.
Ich habe aber mal geschaut, weißt du, was der Vorteil ist, wenn du eine oder wenn Johnson & Johnson es schafft, einen Impfstoff herzustellen? Der liegt nämlich darin, man geht davon aus, dass du 2 Impfungen brauchen wirst, bis du dauerhaft immunisiert bist und Johnson & Johnson will, dass man die Immunisierung, die komplette, mit nur einer Impfung hinbekommt. Und das ist doch schon spannend. Ich drücke die Daumen, dass Johnson & Johnson oder auch, dass jedes Unternehmen es schafft.
Genau, richtig, dass jedes es schafft, aber eben Johnson & Johnson auch mit guten Zahlen.
Ja.
Und deswegen kann jetzt die Quartalsaison ihren Lauf nehmen. Dann kommen auch nächste Woche die ersten Tech-Firmen dazu. Und das finde ich schon wieder sehr spannend, denn es geht
dann
in mein Depot.
Richtig, und dann gibt es unseren Depotrückblick und die US-Wahl. Also es wird echt spannend die nächsten 2, 3 Wochen.
Schlag auf Schlag.
Spannend war auch, wir haben ja auf unserem YouTube-Kanal eine Rubrik IPO-Check und da habe ich ja sogar mitgebracht, Array Technologies, das war das Unternehmen, was bewegliche Materialien oder auch Steuereinheiten für Solarpaneele herstellt und sie haben einen schönen Börsengang Der Börsengang hat geklappt. Sie haben 1,05 Milliarden US-Dollar eingenommen, also auch das, was sie sich vorgenommen haben. Ich kann jedem nur sagen, ich finde das Thema wirklich spannend. Ich finde auch das Unternehmen sehr, sehr spannend. Und vielleicht guckt man einfach nochmal in unseren, ja, in unseren IPO-Check rein. Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Marcel, wie ging es denn bei dir die Woche weiter?
Ja, weil du gerade IPO angesprochen hast, es gab iHuman ebenfalls ja diesen Börsengang, den hatten wir auch in dem Video, sogar deutlich stärker gestartet als erwartet. Also auch hier,
es geht um Bildung,
geht es voran. Ja, wo es nicht ganz so vorangeht, und das passt auch thematisch so ein bisschen zu Johnson & Johnson, das war Vertex Pharmaceuticals.
Ja.
Sie haben gestern Abend, wir zeichnen zum Donnerstag auf, und Mittwochabend war dann die Nachricht bei Seeking Alpha zu lesen, dass es einen Abbruch gibt in der Phase 2 für die Studie des Medikaments mit dem Namen VX-814. Und das ist natürlich dann schon wieder die nicht wie gerade schon bei Johnson & Johnson angesprochen, einfach mal kurz eine Pause, mal schauen, woran es liegt, sondern hier hat man tatsächlich überwiegend viele Patienten gehabt, die eine höhere Werte für Leberenzyme aufgezeigt hatten, und das war natürlich wieder gefährlich, weil die ja schon extrem hoch waren. Und VX-814 soll ein Medikament sein oder hätte eins werden sollen, was Lebererkrankungen nicht nur lindert, sondern eben auch heilt, wie zum Beispiel Leberzirrhose oder auch Leberkrebs. Also schon ein wichtiges Thema. Und ja, hier hatten aber, wie gesagt, die Patienten in der Testphase zu starke Nebenwirkungen gezeigt, und deswegen musste man jetzt den Abbruch des Medikaments durchführen. Die Aktie brach dann erstmal um 11% ein. Ich glaube, ich ging dann auch im Handel nochmal deutlich weiter runter.
Okay.
Ist natürlich hart, aber Vertex ist natürlich sehr, sehr breit aufgestellt und ist wirklich ein super Qualitätsunternehmen. Also das hat doch recht viele Blockbuster-Kandidaten. Das sollte man sich mal genauer anschauen. Wäre vielleicht auch mal was für den Quick-Check, wenn die Leute es reinwählen. Finde ich super. Und es ist auch immer das Risiko der Pharma, ne? Das kennt man ja, dass dann auch hier und da einfach mal was schief gehen soll oder kann. Und was ich aber sehr, sehr gut finde, ist, dass man trotzdem weiter dran bleibt. Man möchte weiterhin das Problem bekämpfen, also weiterhin an einem Medikament forschen, aber eben nicht mehr der Kandidat VX-814, sondern eben ein anderer mit anderen Wirkstoffen.
Du hattest gerade gesagt, das ist das Risiko der Pharma. Wer in Pharma investieren möchte, aber dieses Risiko nicht haben möchte, dem kann ich nur wärmstens mal ans Herz legen, sich mit der Idee von Royalty Pharma zu beschäftigen. Sie investieren ja in Medikamente, die kurz vor der Zulassung sind und kriegen dann hier eine Royalty, also eine Umsatzbeteiligung, haben jetzt auch erstmalig eine Dividende deklariert. Sind ja noch gar nicht so lange an der Börse. Ah. Ja. Und ist doch ziemlich spannend. Das Marcel, was sagt dir was sagen dir die Sätze? Bestell dich glücklich oder ich will mit dir penne.
Ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Nein, ist schon lange her, glaube ich. Also nein, gar nicht.
Irgendwie. 2018. Gab es eine Werbeschlacht zwischen Lieferando und Delivery Hero. Am Ende kaufte Lieferando Delivery Hero das Deutschlandgeschäft ab und ist seitdem eigentlich der letzte große Player am Markt. Doch jetzt kommt ein neues Unternehmen nach Deutschland, Volt nennt es sich, und Investor einer der Bekannten ist ein Mitbegründer von Delivery Hero. Und es ist ziemlich spannend, weil es gibt so eine Art Nicht-Angriffspakt zwischen Takeaway und Delivery Hero. Und jetzt auf einmal kommt ein ehemaliger Mitgründer und investiert dann ordentlich Geld hier mit rein. Also er ist auch beteiligt mit über 6 Millionen Euro. Volt will dann auch natürlich mit an die Börse, ist in 23 Ländern auf der Welt aktiv und in 10 Ländern schon Cashflow positiv. Sie fahren auch eine andere Strategie als Takeaway, weil Takeaway arbeitet gänzlich ohne eigene Fahrer und Volt will nur mit eigenen Fahrern arbeiten. Jetzt ist meine Frage an dich, was hältst du denn eigentlich überhaupt so von Takeaway, Delivery Hero, Uber Eats und wie sie alle heißen?
Ja, ganz spannendes Geschäftsmodell.
Aber findest du wirklich?
Also grundsätzlich schon, weil man auch, ich sag mal, weil ja immer mehr Leute tatsächlich das Essen nach Hause liefern. Wir sind ja ein super Beispiel, wir beide. Ja. Wir sind ja da relativ oft am Bestellen. Aber man muss halt auch sagen, dass das eben ein sehr hart umkämpftes Geschäft ist. Mit Grubhub in Amerika, natürlich auch Uber Eats. Dann Lieferando hast du angesprochen, die ja zu Takeaway Just Eat gehören,
genau.
Das im Prinzip ein Unternehmen ist, und Delivery Hero, die nicht in Deutschland aktiv sind, die ja dann wiederum andere Märkte bedienen. Und wenn da jetzt noch ein nächster dazukommt, wie Volt, dann ist die Frage natürlich, ja, ob sie relativ schnell auch die Marktanteile generieren können.
Also Volt ist total begeistert, sie sind jetzt in Berlin, andere Städte sollen auch folgen, und angeblich sagt Takeaway, haben wir gar kein Problem damit. gibt keinen Preiskampf. Aber die müssen schon ordentlich, also die, man hat auch die Erfahrung gemacht, wenn man zum Beispiel Lieferando oder irgendetwas nutzt, dass die Kunden schon sehr treu dieser Plattform sind. Und es ist extremst teuer, einen Kunden zu einer neuen Plattform zu bewegen.
Also sehr viel Marketingaufwand.
Ja, viel Cashflow, den man hier, hier bringen muss.
Einmal eine App installiert, dann nutzt man die halt auch. Ja. Ne? Weil sie sagten dann, ja, dass ich eine andere nehme. Also schwierig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Volt dann ja noch ganz frisch drauf ist. Ne? Die müssten ja dann und vor allen Dingen auch höhere Kosten haben könnten, wenn sie ihre eigenen Fahrer haben.
Das stimmt.
Wird halt spannend. Ich weiß nicht, ob das sich dann lohnt. Ja? Bleibt zu beobachten, oder?
Ja, also ich finde es schon mal gut, dass sie in 10 Ländern schon mal Cashflow-positiv sind.
Das stimmt, das zeigt ja schon mal, dass irgendwas
das, nicht also schief geht. Vermutlich kann auch ein Player hier am Markt bestehen, aber ich glaube, es wird schwierig, sobald du hier 4, 5 Player miteinander hast, weil da geht es einfach am Ende nur noch um den Preis und was machst du, wenn die Deutsche Post irgendwann dir mal deinen Burger bringt?
Geil, im alten Karton, im wappelischen.
Ja.
Soweit ist es noch nicht. Bei Fastly gab es Bewegung, ebenfalls Mittwochabend die Nachricht, man senkt die Prognose für das dritte Quartal. Ja, das ist heftig, aber wenn man mal die Zahlen in absoluten Zahlen anschaut, denkt man sich so, naja gut, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, aber prozentual ist es halt doch schlimm. Denn statt die angegebenen 73 bis 75 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal, hat man nur noch einen Umsatz von 70 Millionen zu erwarten.
Nein.
Und das klingt jetzt natürlich nicht viel, aber es ist natürlich für einen Wachstumswert, was so hoch bewertet ist schon, natürlich ein super Dämpfer. Ja. Der Grund dafür ist die Reduzierung des Umsatzes, weil TikTok als Kunde von Fastly weniger Traffic als erwartet verzeichnet. Also hier hat man deutlich mehr erwartet. Nochmal kurz Exkurs. Fastly macht quasi, ja, ist im Prinzip der Verkehrsstrom, die grüne Welle des Internets, die einfach da sagen oder mit ihrer Technologie ermöglichen, dass dort, wo das Internet in dem Moment gerade gefordert wird, auch wirklich immer genug Leistung da vor Ort ist. Ja. Und ja, auch andere Kunden, die Fastly-Plattform nutzen diese eben auch weniger als gedacht. Und so ging es eben nachbörslich um satte 30% nach unten. Ich habe natürlich schon mal einen Blick reingeworfen gestern Abend und habe gesehen, an der oberen Unterstützung sind wir stehen geblieben. Mal sehen, ob das hält oder nicht. Das zeigt sich dann erst im Laufe des Handelstages.
Ich möchte einmal ganz kurz eine Brücke schlagen. Wenn man das so hört, nachbörslich 30%, wie kann das eigentlich sein, dass der Aktienkurs so schnell fällt? Und da ist es einfach, viele Zittrige am Markt ziehen ja immer sogenannte Stops, dass sie sagen, wenn der Kurs dahin fällt, dann verkaufen wir. Und wir wissen ja, der Preis wird gemacht durch Angebot und Nachfrage und viele setzen einfach vor diesen Quartalszahlen noch einen Stop. Dass sie sagen,
Gewinne sichern.
Genau, wir gehen jetzt hier mit den Gewinnen raus, wir ziehen die wirklich ein paar Prozent und dann braucht es wirklich nur ein paar Prozent, die es runtergeht und dann kommt auf einmal ein Stop. Und dann auf einmal fällt der Kurs wieder, weil man sieht, also die Börse registriert ja alle Kaufs- und Verkaufsorders und Angebote und Nachfrage und dann sieht man hier wieder, verdammt, der nächste Stop und dann geht es wieder runter und wieder und das potenziert sich relativ weit nach oben. Und, oder nach unten muss man ja eher sagen.
In dem Fall nach unten, ja.
Und so kommen auch mal ganz schnell 30%, bam, einfach zustande.
Ja, genau. Und das ist natürlich eine Volatilität, die du gerade angesprochen hast. Ja. Die muss man aushalten als Wachstumsinvestor. Ja. Also wenn man so einen Wachstumswert hat, muss man damit rechnen. Und deswegen machen auch viele diese Stops. Ja. Für mich war das mal ein sehr, sehr teurer Fehler. Ich habe Shopify bei $120 damals ausgestoppt. Aufgrund der Quartalszahlen ging es kurz runter.
Du hast nicht Shopify ausgestoppt, du hast dich ausgestoppt.
Ich habe mich dann und meine Rendite ausgestoppt, denn $120, wer jetzt mal nachschaut, lass uns nicht drüber reden, es tut noch weh. Aber Akamai und Cloudflare sind gleichzeitig auch mit etwas unter die Räder gekommen, also sippenhaft, wenn man so möchte, denn hier sind wir ja bei Konkurrenten und Akamai als größter hat natürlich dann auch -4% und Cloudflare auch ein gutes Stück mit runterziehen lassen.
Eine Analyse von Akamai gibt es von Peter Bones auf der Webseite. Link dazu für alle, die es interessiert, findest du natürlich auch in den Shownotes. Marcel, weißt du noch, als wir das 737 Max-Debakel hatten, habe ich gesagt, das ist schon komisch, ich bin ja damals noch viel geflogen, wenn man in eine Boeing einsteigt. Und jetzt hat Boeing bekannt gegeben, dass sie im September, weißt du, wie viele Flugzeuge sie verkauft haben? Was denkst du?
Nein, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen.
Null.
Oh, doch,
gar
so viel.
Keins. Ja. Und also Boeing steckt weiter in der Krise. Sie sind, und das Schlimme ist, nicht nur Corona, sondern auch die 737 Max sind schuld an diesem ganzen Ding. 51 Bestellungen der 737 Max wurden zurückgezogen. Und jetzt darf man, sagt man, naja, gut, okay, das wurde zurückgezogen jetzt in dem einen Monat. Aber jetzt überlegt ihr mal, 67 Bestellungen, die eingegangen sind in den letzten Monaten, also nicht im September, stehen jetzt 448 Kündigungen der Max-Verträge gegenüber.
Wow.
Und das ist natürlich schon ein Todesurteil. Das ist, also für mich persönlich ist das schon, hier haben wir so einen hohen Cash-Burn. Und man darf eins nicht vergessen bei Boeing. Bei Boeing geht es nur noch an die Substanz, weil dieses Unternehmen hat kein Eigenkapital. Und das ist ein, sie haben sich ja immer auf Pump und durch den Cashflow einfach finanziert, das kann man auch machen, McDonald's macht das ja auch, aber sobald so ein exogener Schock kommt, wie er jetzt auch gerade vorhanden ist, einmal durch Corona, der hat ja eigentlich diesen Schock der 737 Max nur noch verstärkt, ich glaube, das ist hier schon sehr, sehr schwierig, also auch für Boeing. Airbus könnte natürlich profitieren davon, aber auch diese Woche sehen wir jetzt wieder, die Welthandelsorganisation hat Zölle wieder erlaubt, auch auf Flugzeuge, wo ich mich wieder frage, brauchen wir in einer Corona-Zeit wirklich Zölle? Also das ist doch etwas gegen den freien Markt, oder?
Ja, mir grundsätzlich schon, klar, Zölle halt, ne?
Also
ja, Boeing ist natürlich bedenklich, ne? Also die sind ja nicht nur, also die sind ja schon vor der Corona-Krise stark eingestürzt und jetzt mit Corona wirklich
sie
im
werden,
Schatten ihrer selbst.
Sie werden aktuell noch schön subventioniert durch den Staat, durch Militäraufträge, aber wie lange geht sowas gut?
Ja,
das ist die Frage. Das ist jetzt, überleg dir mal, du gehst zu einer Bank, die Bank weiß, hey, da kommt jemand, der hat kein Eigenkapital, dem gibst du nicht den besten Zins. Das machst du nicht.
Nee, das stimmt.
Ist,
also Boeing wird auch nicht pleite gehen, das ist auch Quatsch, weil man hier natürlich zu wichtig ist, too big to fail. Und das ist aber genau das, was ich eben bei der Lufthansa ja auch sage. Also ich würde mir dies niemals ein Investment ins Depot legen, wenn ich weiß, dass die solche Probleme haben. Das sind ja dann doch Lufthansa. Patienten. Ja. Also bleiben wir bei der Raumfahrt in dem Fall, aber es ist ja alles aktuell schwierig. Einfach die Finger davon lassen, denn nur weil es billig aussieht, ist es eben
auch
nicht
Airbus
günstig.
Auch Airbus ist sehr mit Vorsicht im Moment zu genießen. Man weiß einfach nicht, es liegt eigentlich an jedem selber. Wenn jeder das Aha einhält, dann würde es wahrscheinlich schon deutlich besser sein. Also, was auch deutlich besser ist, ist unsere Facebook-Gruppe, unser Instagram-Account und auch unser YouTube-Kanal. Gerne abonnieren, gerne in die Gruppe kommen, gerne auch mal bei Instagram vorbeischnüffeln. Es gibt immer viele spannende News.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist ein tolles Unternehmen in Deutschland aus der zweiten Reihe. Und das ist die Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wo sind die überhaupt? Die sind sogar im DAX, wusstest du das?
Ja.
Also, aber es ist,
es ist ein
unbekanntes Unternehmen, oder?
Es ist nicht so der Prominenteste aus dem DAX.
Richtig, aber wir haben einen Machtwechsel in der Chemie. In Deutschland gab es im Bereich Chemie fast ein Jahrhundert nur ein Trio. Das war Bayer, BASF und Höchst. Höchst wurde Ende der 90er zerschlagen und seitdem gab es nur noch Bayer und BASF. Doch nun gab es still und heimlich einen Machtwechsel und wir haben eine neue Nummer 1 in Deutschland, nämlich die Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien. Hat nichts mit der Merck Company aus der USA zu tun. Man war früher mal verbandelt, aber heutzutage natürlich nicht mehr. Und man hat eine tolle Entwicklung hinter sich. In 20 Jahren als deutscher Wert versiebenfacht. Das finde ich super gut. Im Vergleich dazu jetzt unsere Bayer. Seit dem Hoch von 2015 sind wir jetzt wieder auf dem Niveau von 2000. Und das finde ich erschreckend. Merck erwartet trotzdem für das Jahr 2020, und wir wissen alle, wie schwierig es war, ein Rekordergebnis. Und dann habe ich mir mal überlegt oder habe auch mal recherchiert, was macht eigentlich eine Merck besser als Bayer oder BASF? Und drei Gründe. Punkt Nummer 1 oder Grund Nummer 1, sie haben ein besseres Produktportfolio. Merck konzentriert sich auf drei Bereiche. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, erst nachdem ich es recherchiert habe. Pharma, okay, ist klar. Biotech, wusste ich gar nicht, dass sie da so groß sind. Aber da sind sie extremst. Und Elektrochemikalien. Wusstest du, dass in fast jedem OLED-Display Merck-Kristalle drin sind?
Das ist stark.
Ja, sie sind dort wirklich Weltmarktführer.
Ja.
Und
wo findet man diese OLED-Displays? Na klar, auf dem iPhone X ab X und aufwärts, also sprich dann auch 11, jetzt natürlich auch 12, bei jedem Samsung-Gerät.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Also es ist ein ziemlicher Preiskampf dort bei diesen Kristallen, aber sie sind hier mit positioniert. Punkt Nummer 2, es geht natürlich um Übernahmen. Und hier haben sie in 15 Jahren Unternehmen in Wert von 35 Milliarden Euro übernommen und erfolgreich integriert. Und sich hier wirklich zu einem, sie sagen selber, Wissenschafts- und Technologieunternehmen gemausert. Ich finde es wirklich toll. Man kann hier wirklich nur sagen, Chapeau, man hat viele Partner, man will nicht gegeneinander arbeiten, man will miteinander arbeiten. Sie arbeiten zum Beispiel viel mit Pfizer, mit GlaxoSmithKline. Und von meiner Seite aus, ich weiß gar nicht, ob du dich mit anschließen willst. Ich kann nur sagen, wir gratulieren.
Ja, absolut, natürlich.
Tolles Unternehmen und freut mich auch, dass wir in Deutschland so ein Unternehmen haben, was auch die Schwäche von BASF und einer Bayer ausnutzt.
Ja, richtig. Vor allen Dingen sieht man auch, dass wirklich Manager richtig gute Jobs machen.
Ja.
Und ich glaube, der Manager war auch schon mal bei Gabor Steingart.
Genau, der Herr Oschmann ist.
Herr Oschmann war das,
richtig.
Genau. Also tolle Arbeit. Es ist ja meistens auch irgendwie schon immer so eine Art Ritterschlag, wenn eben nicht in den Medien über einen gesprochen wird,
ja,
oder auch das Unternehmen nicht auftaucht, großartig in den Medien mit irgendwelchen Schlagzeilen. Das ist ja durchaus positiv. Ja.
Steigende Dividenden, also eigentlich auch alles, was ein Dividenden- oder Dividendenwachstumsinvestor haben möchte, findet man hier in diesem neuen Branchenführer.
Ja.
Und Elektrochemikalien ist natürlich auch genau so ein Zukunftsfeld, oder?
Absolut, genau. Es kommt so ein bisschen auch mit ASML, die ja natürlich auch recht viel Lieferant sind in den gleichen Bedingungen. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich gut. Merck sollte man eigentlich mal auf die Watchlist setzen.
Auf jeden Fall.
Ist auch so, es geht unter, ne? Es geht einfach
total
unter,
ja.
Das ist verrückt. Ja, die Frau Merkel ist mein Top.
Ne, das freut mich aber.
Den Satz müsste man eigentlich erstmal so stehen lassen. Kurz eine Schweigeminute dahinter. Aber es ist tatsächlich so. Danke, Merkel. Denn sie hat etwas Wichtiges gesagt und das hast du ja vorhin schon angedeutet, dass sie spricht das erste Mal an, wie wichtig es ist, dass wenn wir uns alle zusammen uns an die Corona-Regeln halten und eigentlich in allem gesunden Menschenverstand genau das tun, was es verhindert, diese Corona-Krise weiter zu verschärfen, diesen Virus weiter auszubreiten, dass das alles wichtig ist und davon auch unsere Wirtschaft abhängt. Denn indirekt ist es so gesagt, den Zeigefinger gehoben, wenn ihr euch nicht zusammenreißt und wir einen zweiten Shutdown machen müssten, das können wir uns A nicht leisten. Das heißt, auf der anderen Seite müssten dann Menschen sterben, erkranken, wie auch immer. Oder wir reißen uns zusammen und auch die Wirtschaft kann ganz normal laufen. Denn Philipp, wie ich schon mal gesagt hatte vor einem halben Jahr, als dieser Shutdown eben noch war, ich glaube, dass der Shutdown selber viel mehr Menschenleben auf dieser Welt gekostet hat, als Corona es kosten wird oder eben auch schon noch gekostet hat. Und das ist schon sehr, sehr viel, weil gerade auch im Sinne des Hungers auf der ganzen Welt ist es doch ein recht starker Rückschritt, wenn die Globalisierung so zusammengefahren wird, wie es eben jetzt der Fall war.
Sie hat ja auch, ich habe die Pressekonferenz auch gesehen gestern Abend und sie hat gesagt, wir haben einen Zusatzhaushalt von über 250 Milliarden Euro verabschiedet. Dieses Geld muss auch erwirtschaftet werden. Und das ist einfach ganz wichtig. Und ich war noch einkaufen in einer großen Galerie, sage ich jetzt mal. Und da sind die Leute zwischen den Geschäften, obwohl es ein geschlossener Raum war, es war gerammelt voll und ganz viele haben gar keine Maske auf.
Ja.
Es ist unglaublich, oder?
Ja, das ist halt so ein Unterschied. Also klar, in den Malls muss man sie noch nicht tragen, in den Geschäften wiederum
schon. Ja, aber man kann es doch einfach mal machen.
Aber man kann es ja machen, weil wenn man sieht, dass jetzt keiner mehr da ist in der Richtung. Oder, wir wollen ja auch keinen belehren, das ist ja auch Quatsch. Jeder ist alt genug am Ende des Tages, um das selbst zu entscheiden. Aber,
aber
ich war jetzt beruflich im Erzgebirge und im Vogtland unterwegs und tatsächlich war es einfach erschreckend, wie viele Menschen dort einfach selbstverständlich in die Tankstelle sind, ohne einfach
Schutz. Ja, ist ja jetzt auch Risikogebiet.
Außerdem, aber obwohl man das weiß, macht man das nicht. Das ist doch eigentlich, das verstehe ich nicht. Und häufig sind es halt genau diejenigen, die eigentlich davor geschützt werden, weil die ja wirklich anfälliger sind darauf. Und das finde ich halt ein bisschen bedenklich und auch sehr, sehr schade. Deswegen gut, dass hier die Frau Merkel auch mal die Wirtschaft mit anspricht, direkt aktiv anspricht und sagt, dass das eigentlich unser großes Problem ist, wenn wir hier noch weitere Fallzahlen haben oder einen
größeren
Anstieg. Richtig,
weil auch die Sozialleistungen, alles, also das Geld wächst nicht auf Bäumen.
Ja, das glaubt aber vielleicht schon mittlerweile ein Großteil unserer Nation, dass das Geld irgendwie vom Himmel fällt und irgendwie wird schon immer alles weitergehen. Aber hier sollte man aufpassen.
Ich verspreche, das letzte Mal, dass Sie mein Flop der Woche sind.
Okay.
Das allerletzte Mal.
Warte, lass mich raten. Entweder SPD oder Deutsche Bahn.
Also Saskia Esken, nein.
Ah.
SPD, nein. Aber du hast recht, die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist sehr, sehr stolz auf ihre Leistung,
Das wundert mich gar nicht.
Sie ist sehr stolz auf die Leistung, dass sie es schafft, in 78,8% aller Fahrten pünktlich zu sein.
Hm.
Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Mai, ist denn jetzt schon Karneval?
Hm.
Also, hä? Wie kann man denn stolz darauf sein, dass man über 20% zu spät kommt? Das ist...
Kennst du im Heidepark diese Bahn, die da oben langfährt? Gibt es so eine Bahn, so einen Zug, wo du einsteigen kannst und den ganzen Park besichtigst?
Nee.
Ich glaube, die kommt... deutlich pünktlicher.
Also wirklich. Und in Deutschland, ein Zug gilt als pünktlich, wenn er weniger als 6 Minuten Verspätung hat. Und dann habe ich mir mal so eine Europa-Übersicht angeguckt. Wir sind nicht die schlechtesten in Europa. Ja, es gibt noch zwei Länder, die hinter uns sind, Litauen und Portugal. Und dann habe ich mir mal geschaut, wer ist denn auf Platz 1 bis 3? Und jetzt, ich glaube, die meisten werden nicht damit rechnen, wer auf Platz 3 ist. Die Italiener. Ah. Hier kommen 93,1% aller Züge pünktlich. Platz 2, unser Nachbarland, Dänemark, 93,5%. Und Platz 1 mit 95,4% sind die Finnen in Finnland. Also unglaublich, oder?
Sehr, sehr gut. Sehr strukturiert. Wäre auch mal interessant, wer die Bahnbetreiber sind
da.
Und ob die eben privat sind oder ob die staatlich
sind. Die habe ich ja jetzt mitgebracht.
Ah, das ist gut.
Und also ich war ja selber in Japan. Japan Railway, also die ganze Vereinigung wurde ja zerschlagen in verschiedene Aktiengesellschaften. West Japan Railway, East Japan Railway und so weiter und so fort, wenn man mit Personentransport zu tun haben möchte. Union Pacific habe ich jetzt beispielhaft aus dem Cargo-Bereich mitgebracht. Und die MTR Corp. Da habe ich mir,
Wer ist denn das?
Genau. Die sitzen in Shanghai, betreiben auch in Shanghai zum Beispiel die U-Bahn, aber in Finnland und in Schweden betreiben sie die auch.
Ah.
Also wer wirklich da rein investieren möchte, kann sich natürlich mal die MTR Corp anschauen. Ist vielleicht eine spannende Investmentidee, oder was denkst du?
Also ja, das auf jeden Fall. Aber willst du jetzt uns damit sagen, dass ein privates Unternehmen besser arbeitet als ein staatliches Unternehmen?
Das werde ich jetzt nicht kommentieren.
Ja.
Ich bin da befangen.
Okay, befangen bin ich auch bei meinem Flop. Und es tut mir auch ein bisschen weh, deswegen ist es auch mein Flop. Mhm. Denn ja, der E-Zigarettenhersteller Juul, der hier mit richtig viel Dampf in den Markt gekommen ist.
Und jetzt dampft er ab.
Ja, das war sogar ein Wortwitz, ein ganz unfreiwilliger. Aber dennoch, hatte man ja vor, die Marktführerschaft hier anzupeilen, indem man eben die IQOS und eben auch die anderen Systeme dann vom Markt bringt. Und so ist es halt, dass Juul ja recht viel Gegenwind bekommen hat in Amerika aufgrund ihrer Technologie und relativ hohen Werten, die wohl gesundheitsschädlich sein sollen. Und sie ziehen sich jetzt aus Deutschland zurück. Und wenn ja für alle Kunden letzten Endes alle Sachen, die im Prinzip ja vorher gekauft wurden, wenn denn noch der Vorrat reicht, dann kannst du dann eben noch deine Juul verwenden. Wenn nicht, kannst du dann endlich weghauen. Mhm. Oder eben nur noch in den USA oder woanders in anderen Märkten nutzen. Und mich als Aktionär ärgert mich das, weil ich Altria im Depot habe. Und Altria hat für 12,8 Milliarden Dollar 2018 35% der Juul-Anteile gekauft. Und da war ich damals schon begeistert, weil ich dachte, okay, wir müssen uns ja so langsam, ja, auch hier ist der E-Trend natürlich da, ne? Normale Zigaretten sind halt einfach deutlich schädlicher als eben nicht, ja, normale Zigaretten, also E-Zigaretten, die sind zwar nicht gesund, aber sind eben auch nicht so schädlich. Und das war ja eigentlich ein Trend, der doch recht gut war, also aus Aktionärssicht. Und jetzt geht man hier so sang- und klanglos unter. Ach, Mensch, Philipp, das tut weh.
Die wollten ja eigentlich erst nur an die Börse kommen und all solche Sachen.
Ja, die hatten ein IPO geplant.
Ja, haben jetzt die Mitarbeiter sogar in Deutschland auch alle entlassen.
Also, das Einzige, was mir hier noch ein bisschen positiv stimmt, ist, dass man dann, ich sag mal, das gemacht hat, um effektiv zu werden. Dass man halt die relativ, schlechten Anteile irgendwo los wird und sagt, okay, dort, wo es nicht so läuft, dort müssen wir halt uns trennen. Und konzentrieren uns auf die Märkte, die wir eben können oder die wir bisher schon ganz gut beobachtet und auch gewonnen haben. Hoffentlich. Ich hoffe es so sehr.
Wir sind gespannt.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum heutigen Thema der Woche und das ist Erst versus Rückversicherer.
Ja.
Und beim Wort Versicherung, da sind wir ja alle so ein bisschen allergisch, ne? Also immer, wenn irgendjemand Versicherung hört, dann fängt er an, so Desinteresse auszustrahlen oder so eine leichte Distanz aufzubauen. Ich weiß es noch, ich habe bei einem Versicherer gearbeitet oder zumindest bei einer Beratung und dort ist mir das immer wieder aufgefallen, wenn es um das Thema Versicherung geht, da wird man meistens so ein bisschen, es ist so ein Killer, ne? Entweder einer redet permanent darüber oder man will eigentlich als andere nicht wissen, manche haben ihre Versicherung, manche nicht und ach, hör doch auf jetzt mit diesem Thema. Aber wir haben das Ganze mal aus Aktionärssicht betrachtet und wir sind ja jetzt nicht wirklich so tief in dem Thema drin. Nee. Und deswegen, Philipp, haben wir uns eine Verstärkung geholt heute.
Richtig. Wir haben heute Tim Sänger er ist Mitarbeiter von der Hannover Rück. Er wird das gleich sagen. Wir haben ein schönes Interview aufgenommen. ich muss sagen, mir persönlich hat es die Augen geöffnet.
Für den Markt.
Für den Markt,
genau,
auf jeden
Fall. Spannend.
Es waren doch gute 30 Minuten. Ich kann jedem nur empfehlen, hört euch das einmal an.
Genau, auch ein Top-Typ. Und ja, wir sollten auch mal noch seinen Podcast empfehlen.
Richtig.
Denn den, ja, macht er jetzt auch schon eine ganze Zeit. Und hier geht es um erfolgreiche Menschen, die er dazu Gast hat in seinem Podcast Erfolgsgeschichten.
Ja, also gerne auch nochmal da reinhören. Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und wir gehen jetzt ab zum Interview. Wir haben heute einen Gast. Wir haben einen Experten dabei. Wir haben heute den lieben Tim Sänger dabei. Tim, schön, dass du da bist. Erklär doch gerne mal unseren Zuhörern, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Tim Sänger, komme aus Hannover, gebürtig aus Kiel und arbeite für die Hannover Rück als Beteiligungsmanager. Dort betreue ich unter anderem unsere australischen Tochtergesellschaften und bin für verschiedene, ja, M&A-Projekte, interne strategische Darlehen oder auch Startup-Investments, ja, tätig.
Sehr interessant. Und du sagtest, du bist in der Hannover Rück tätig. Und Hannover Rück ist ja ein Rückversicherer, deswegen ja das Wort Rück, Philipp, nur damit du es auch,
ja,
jetzt,
danke,
weißt. Ne?
Danke.
Und erklär uns doch mal bitte den Unterschied zwischen Erst- und Rückversicherer.
Ja, eine Rückversicherung versichert Versicherungen und das ist halt vor allem in dem Fall notwendig, dass man damit Großschäden absichern möchte. Also zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist halt der lokale Versicherer in Florida, der dort ja ganz klassisch Häuser, Wohngebäude, Versicherungen verkauft. Und wenn da halt so ein Hurricane durchmarschiert, dann ist halt auf einmal sein komplettes Portfolio Schrott und er muss halt ganz viel auf einmal auszahlen. Und dagegen möchte er sich wiederum versichern und dann geht er halt zu einer Rückversicherung hin und ja, versichert dann für den Fall, dass dort ein Wirbelsturm durchmarschiert, dass ab einer Schadenhöhe von zum Beispiel 1 Million, dass dann der Rückversicherer weitere 10 Millionen übernimmt, genau, und damit ist dann ja sozusagen die Schadensbelastung von diesem Versicherer ausgesmoothed und ja, seine Erträge sind dadurch nicht ganz so volatil.
Okay, im Zeichen des Klimawandels kann es ja dann auch ganz schön teuer werden für so eine Rückversicherung, oder?
Genau, das ist halt auch so von vielen die Befürchtung. Was dann als Gegenargument immer genannt wird, ist, dass man dann natürlich auch das gute Recht zu Ratenerhöhungen hat. Das wird insbesondere dieses Jahr eine große Rolle spielen, weil wir hatten jetzt 3 sehr schadenlastige Jahre mit Wirbelstürmen, teure Waldfeuergeschichten, sowohl jetzt dieses Jahr in Australien als auch schon über die letzten 3 Jahre in Kalifornien extreme Feuer und Brände. Und aus diesem Grund rechnet die komplette Branche mit der Erneuerung, also die Erneuerung von Rückversicherungsverträgen verläuft zum größten Teil zum 1.1. Und ja, aktuell geht man davon aus, dass dort die Raten kräftig ansteigen werden.
Also kann man davon ausgehen, dass wenn zum Beispiel jetzt meine Hausratversicherung höher wird, das liegt gar nicht so sehr am Erstversicherer, sondern eher am Rückversicherer?
Auch, denn der Erstversicherer hat natürlich einen Eigenanteil immer. Und das muss er natürlich auch durch seine eigenen Prämien ja finanziert bekommen. Und wenn die Schadenbelastung steigt, dann muss auch der Erstversicherer von sich aus die Prämien anheben. Und das geschieht dann im Durchschnitt simultan.
Okay, das heißt also auch für uns Endkunden ist es dann doch ein ganzes Stück teurer oder kann es schon teurer werden dann demnächst zum Beispiel?
Durchaus, beziehungsweise hier in Deutschland sind wir ja zum Glück noch ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Es gab jetzt zwar über die letzten Jahre auch immer vermehrt mehr Hagelstürme und solche Geschichten und Dürre, aber so Dürreversicherung ist dann doch eher was für so Landwirte. Da sind wir zum Glück nicht ganz so betroffen wie jetzt vielleicht Leute in Asien oder in Florida, Hurricane-Regionen. Genau.
Okay, also es unterscheidet sich dann quasi nicht unbedingt in den Regionen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt für die Amerikaner mitbezahlen, sondern eben, dass das wirklich dann regional sich auch aufbaut.
Genau. Das, man versichert typischerweise immer Länderportfolios oder Regionsportfolios von einzelnen Versicherern. Also klassischerweise würde die Allianz ihr kompletten Deutschlandgeschäft zum Beispiel an einen Rückversicherer abgeben oder halt auch an mehrere Rückversicherer. Das ist dann nicht so wie bei uns Privaten, dass man nur einen Versicherer hat, sondern die Erstversicherung sucht sich meistens mehrere Rückversicherer aus und die tragen dann zusammen die Rückversicherung.
Ah ja, genau. Also weil das natürlich dann auf verteilte Hände einfach leichter wird zu bezahlen.
Genau. Und dadurch kann man natürlich auch viel breiter diversifizieren. Also das ist ja das Schöne an Rückversicherern, dadurch, dass ihr Geschäft auf die ganze Welt gestreut ist, ja, tangiert es auch eine Rückversicherung nicht ganz so sehr, wenn halt mehrere Hurricanes in Florida eintreffen, weil solange jetzt zum Beispiel Australien, Asien, Deutschland nicht so betroffen ist, dann gleicht es halt das Geschäft trotzdem aus.
Ah ja, das ist interessant. Und die Hannover Rück ist ja doch ein recht großer, der ein oder andere wird das wahrscheinlich kennen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und kannst du das mal einordnen, wie groß die Hannover Rück ist in etwa?
Genau, die Hannover Rück ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt nach Prämienvolumen. Auf Platz 1 ist da aktuell die Münchner Rück, gefolgt von der Schweizer Rück. Also schön im Dachraum die größten Konzerne. Auf Platz 3 und auf Platz 4 und 5, da betteln sich sozusagen immer die bekannte Berkshire Hathaway und SCOR, das ist ein Rückversicherer aus Frankreich. Genau, und insgesamt sind da die Europäer sehr stark, weil das ja Geschäft mehr oder weniger hier beziehungsweise in England angefangen hat über so Seefahrtsrückversicherungsgeschichten und deswegen ist da Kontinentaleuropa sehr groß vertreten.
Okay, ja, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, man kann, glaube ich, auch in all denen, die du gerade genannt hast, investieren. Sind doch alle an der Börse.
Genau, die sind typischerweise alle Börse gelistet. Also natürlich ist der Rückversicherungsanteil von Berkshire Hathaway nicht der größte Teil sozusagen, während die Hannover Rück ein reiner Rückversicherer ist. Also wir haben ja wirklich kaum Erstversicherungsgeschäft mit drin. Die Münchner haben dann noch verschiedene Beteiligungen, unter anderem zum Beispiel die ERGO in Deutschland. Und auch die Schweizer haben verschiedene Erstversicherungsbeteiligungen. Genau. Aber es gibt auch diverse reine Rückversicherer, also zum Beispiel SCOR, dieser französische Rückversicherer, ist auch relativ konzentriert auf Rückversicherungen und ja, auch in anderen Ländern, Bermuda zum Beispiel, sind auch viele spezialisierte Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften.
Siehst du es denn als Vorteil an, wenn man sich auf ein Geschäft konzentriert, Erst- oder Rückversicherung, oder sagst du, es ist auch gut, so einen schönen Mix zu haben?
Also der Mix ist natürlich insofern gut, dass es das Geschäft sehr diversifiziert und dann weniger schwankungsanfällig ist. Allerdings, wenn man in einem bestimmten Feld sehr gut ist, dann lohnt es sich auch meiner Ansicht nach darauf zu spezialisieren, weil der Markt ist extrem groß. Also vor allem der Versicherungsmarkt, der Rückversicherungsmarkt ist sozusagen, ja, schwer zu sagen, 20%, vielleicht 10% vom gesamten Versicherungsmarkt. Und ja, da lohnt es sich dann doch, sein spezielles Know-how ja einzusetzen, weil kein Versicherer hat wirklich einen riesigen prozentualen Marktanteil und deswegen kann man sich auch, wenn man sich in der Nische bewegt, noch gut wachsen und vor allem profitabel zeichnen, was sehr wichtig ist.
Ja klar, gerade profitabel ist ja da ein super Stichwort. Also fehlt letztendlich der Hannover Rück nicht wirklich eine Ergo, wie die Münchner Rück hat.
Genau, genau. Das ist auch, das Ergo-Geschäft war auch lange Zeit ein Sorgenkind der Münchner. Die haben das jetzt langsam restrukturiert bekommen. Genau, und damit haben wir dann insofern auch gar keine Probleme. Auch unsere Mutter, die Talanx, die 50% der Hannover Rück besitzt, die haben auch Probleme mit deren Industrieversicherung gehabt und zum Teil auch immer noch. Das ist ein ganz anderes Geschäft und da brauchen und wollen wir uns gar nicht reinwagen.
Okay, du sagtest ja vorhin, die Talanx hält Anteile. Wie hoch sind die?
Genau, die besitzen leicht über 50%, ist aus historischen Gründen so gewachsen. Die hatten zeitlang fast alles von uns und haben dann, vor 2000 hatten sie, glaube ich, den Börsengang gemacht und haben dann die Hälfte der Anteile in zwei Tranchen sozusagen an die Börse gebracht und mittlerweile ist die Hannover Rück selber auch deutlich mehr wert als die Talanx. Und wenn man sich die Talanx auch anguckt, dann sind die Aktien, wenn man die Talanx-Aktie kauft, da kauft man quasi die Hannover Rück und bekommt das ganze Talanx-Geschäft noch kostenlos oben drauf, weil der Markt das Talanx-Geschäft nicht gerade werthaltig bewertet.
Ah, okay. Ein Talanx ist jetzt auch ein Rückversicherer oder ein Erstversicherer?
Die haben eine kleine Rückversicherung, hauptsächlich konzernintern, machen hauptsächlich Erstversicherungen auch weltweit, haben verschiedene Tochtergesellschaften und machen vor allem in Deutschland, aber auch in Lateinamerika Erstversicherung. So richtig klassische Erstversicherung, also klassisch Hausrat, Haftpflicht etc., zum Teil aber auch so Spezialversicherungsgeschichten.
Wäre ja mal interessant, warum die Talanx so schlecht oder so schwach bewertet ist, wenn doch eigentlich der Anteil von der Hannover Rück da schon mehr wert ist als die Talanx selber.
Ja, bei Versicherungen geht es immer viel um Hebel und wenn man auch nur ein bisschen schlechtes Geschäft zeichnet, dann muss man halt deutlich mehr auszahlen, als man an Prämien eingenommen hat. Deswegen hat man auf jeden Fall eine große Downside, wenn man kein gutes Underwriting macht. Und das erwartet zumindest der Markt, ob das die Talanx macht. Dazu möchte ich keine Aussage beziehen.
Ja,
ja, klar.
Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin ziemlich interessant angesprochen, den Standort Bermuda. Was hat es denn damit auf sich? Also man kennt das Bermuda-Dreieck ja nur als berühmt-berüchtigt.
Da verschwinden Dinge.
Verschwinden da denn auch die Rückversicherer?
Nee, die verschwinden da nicht, die sprießen da aus allen Ecken, denn Bermuda ist sozusagen so ein bisschen der Hotspot für Rückversicherer und Spezialversicherer und die haben nämlich zum einen sehr niedrige Steuern, 0% um genau zu sein, das kommt 0%. Natürlich vielen Unternehmen entgegen, genau. Wow. Zudem werden die von der EU auch nicht mehr als Schwarze, sitzen sie auch nicht mehr auf der schwarzen Liste und auch mit Amerika haben sie so einen besonderen Steuerstatus, deswegen kann man auch Amerika-Geschäft mit denen machen. Genau, und zudem haben die angenehme Kapitalanforderungen, also wenn man Versicherungsgeschäfte abschließt, dann muss eine Versicherungsgesellschaft das immer mit Eigenkapital hinterlegen. Und in Deutschland muss man beispielsweise mehr Kapital hinterlegen als zum Beispiel in Bermuda, aufsichtsrechtlich gesehen. Die Versicherungsgesellschaften haben dann meistens auch noch ihre eigenen Modelle, wie viel selber sie dem Risiko hinterlegen wollen.
Ja, das ist verrückt eigentlich, ne, wenn man sich überlegt, dass man da solche Steuerschlupflöcher findet. Aber die sind ja völlig legal und auch völlig okay. Vor allen Dingen ist es ja für Bermuda natürlich auch super, weil sie ja viele Unternehmen zu sich bringen können und damit vielleicht auch Jobs schaffen. Wenn
genau,
einer,
die schaffen da Jobs.
Sind da welche angestellt dort?
Und, ja, auf jeden Fall. Also wir haben da auch eine sehr große Tochter. Also es ist nach Prämienvolumen sogar unsere größte Tochter. Und haben da, glaube ich, um die 50 Leute in Bermuda, die wir dort beschäftigen. Und für Bermuda ist das natürlich gut, weil die extrem viel Geld über die ganzen Aufsichtslizenzen etc. verdienen von den Rückversicherern und Spezialversicherern. Und es ist natürlich auch für den Konsumenten tatsächlich gut, weil man kann natürlich Rückversicherungen von dort aus günstiger anbieten und dadurch muss dann auch der Endkonsument für seine Hausratshaftpflichtversicherung am Ende auch weniger Geld zahlen, weil die Rückversicherung für den Erstversicherer günstiger ist.
Ja klar, stimmt, das macht Sinn. Also am Ende für den Kunden doch recht sinnig insgesamt.
Ja.
Ja. Und jetzt interessiert mich, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage aus meiner Sicht und da habe ich heute den ganzen Tag schon damit überlegt, wie man das oder was dann die Antwort sein wird, denn jetzt sieht man ja in der Automobilbranche, das sieht ja gerade recht schwach aus, denn dort sollen die Altindustrien ausgetauscht, oder was heißt ausgetauscht, aber disruptiert werden von den neueren Energien, wie zum Beispiel Tesla, ja. Oder eben auch die Banken, die alten Ehrwürdigen wie unsere Commerzbank und unsere Deutsche Bank, die ja relativ schwach dastehen, ebenfalls eine alte Branche, die durch Disruption ja gefährdet ist. Und der Versicherungsbereich, der ist ja jetzt, ich sag mal, auch eher ein älterer, ja, oder eigentlich ein ehrwürdiger, langer Bereich, den es schon gibt. Natürlich auch historisch sieht man ja auch gut, dass
gibt's wir gerade… Gibt es schon immer Versicherungen, oder?
Ja. Ja, weiß ich, ja.
Ich glaube, historisch gesehen mit eines der ältesten Branchen der Welt, neben dem Horizontalgewerbe.
Ja, das ja, nee, aber das würde mich jetzt mal sehr interessieren, ob dort eben man schon geschützt ist vor der Disruption. Gerade da passiert ja sicherlich auch was im Tech-Sektor. Und kannst du da drauf mal eingehen, bitte?
Klar, also als Rückversicherer ist man da so ein bisschen gefeiter in der Hinsicht, dass als Rückversicherer kann man verhältnismäßig direkt im Rückversicherungsprodukt deutlich weniger Innovationen anbieten als jetzt eine Erstversicherung. Dort geht es vor allem hauptsächlich darum, die Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren und dadurch Effizienzen zu ziehen. Auf der Erstversicherungsseite ist das natürlich deutlich spannender, weil natürlich will man als Kunde nicht irgendwie erst zu einem Vermittler oder so physisch rennen und dort seine Belege einreichen und Fotos von Schaden etc. Das kennt man ja vielleicht auch heute schon, dass man das doch sehr komfortabel bei vielen Versicherungsgesellschaften per App alles einreichen kann und dann direkt seine Krankmeldung, Erstattung oder was auch immer bekommt. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen der Trend hingehen wird, also dass man vor allem als Versicherungsgesellschaft zusätzlich noch über Services punkten kann. Ich habe dazu in meinem Studium auch mal eine Projektarbeit zugeschrieben. Dort geht es im Endeffekt dann darum, dass man als Versicherer über die zusätzlichen Werte ja doch deutlich besser die Kunden binden kann. Ein gutes Beispiel in China ist da Ping An, das ist einer der größten Versicherer in China und deren IT-Segment, sage ich mal, ist irgendwann sogar so groß geworden und Service-Segment für die Lebensversicherung und Krankenversicherung, dass sie das als eigene Tochter an die Börse gebracht haben. Und die haben nämlich so eine eigene quasi Telemedizin-App und noch viele weitere Services. Und die kann man auch extra sogar handeln. Dann, was ich auch ein sehr spannendes Beispiel finde, ist CVS Health. Das ist ja eigentlich eine, ja, so eine Art Apotheken-Drogeriekette gewesen. Und die haben dann einen Krankenversicherer übernommen. Und
die Aetna.
Genau,
die hatte Aetna. Ich lange im Depot.
Ja.
Hatte ich lange im Depot, ja.
Ich habe die sogar immer noch und bin da auch immer noch
recht
bullisch, muss ich sagen. Langfristig gesehen zumindest. Der Markt findet die Story bislang noch nicht so sexy. Aber man kann halt viel Synergieeffekte tatsächlich ziehen, weil man natürlich über die Boni, die man als Krankenversicherung dann der Drogeriekette zusprechen kann, kann man natürlich deutlich mehr Kunden dahin zuführen. Und wenn man denkt, ja, wenn ich da meine Krankenversicherung habe, dann kriege ich meine Medikamente auch noch günstiger, muss dann weniger Eigenanteil zahlen, dann schließe ich dann natürlich auch eher meine Krankenversicherung ab.
Ja.
Und zusätzlich hat man da jetzt mittlerweile, bauen die ja auch deren Segment mit so Minutenkliniken aus. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu holen. Und
weißt du, für wen ich damals CVS Health verkauft habe?
Na, für wen?
Ich, für Wirecard.
Guter Trade-off.
Ja. Ja,
hatte ein richtig gutes Händchen in dem Moment bewiesen. Ja. Er war ein bisschen nervös, ne? CVS hätte es vielleicht getan.
Ach,
aber gut, da kannst du ja noch rein.
Günstig
die sind bewertet, immer noch saugünstig bewertet, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Okay, aber gerade Telemedizin ist ja da ein großer Punkt, der sicherlich auch gerade für die Technisierung der
aber
Branche jetzt, eine Rolle spielen
wird. Was ich ja jetzt auch rausgehört habe, ist ja eigentlich, dass der Rückversicherer profitiert ja von der Disruption bei den Erstversicherern, weil ihr habt ja potenziell mehr Kunden und ihr könnt ja auch potenziell noch spezifischer auch mit denen dann zusammenarbeiten als Rückversicherer, oder?
Auf jeden Fall, beziehungsweise in den entwickelten Märkten ist der Zuwachs an insgesamt neuen Versicherungskunden relativ gering, weil die Versicherungsdichte in den entwickelten Ländern halt schon relativ hoch ist. Dort wächst der Markt halt ja klassisch ein bisschen besser als BIP, als GDP, aber auch nicht deutlich mehr. Deswegen richtig krass viel gewinnt man nicht durch die neuen Player. Man kann natürlich sich Einstiegschancen sichern. Deswegen arbeiten wir auch gezielt mit bestimmten Startups dann zusammen und stellen die Finanzierung und sichern uns so auch einen größeren Anteil an deren Rückversicherung, wenn wir an deren Geschäftsmodell glauben. Machen die Wettbewerber von uns genauso. Und richtig wachsen tut der Markt natürlich in Asien. Dort ist die Versicherungsdichte noch richtig niedrig. Zudem gibt es dort auch viele neue Digitalversicherer. Und da kommt man natürlich dann doppelt schneller rein, weil zum einen wächst der Markt aufgrund der Versicherungsdichte und zum anderen kriegt man natürlich über die neuen Geschäftsmodelle sozusagen dort auch nochmal ein spannenderes Wachstum hin und ganz andere Einnahmen.
Tim, hat denn die Hannover Rück eine Chance in China? Können die irgendwie Fuß fassen, denn der Markt ist ja meistens verschlossen in China?
Genau, China hat mehrere, so Art staatsmäßig eigene Rückversicherer, beziehungsweise zum Teil sind die privatisiert, aber ich glaube, keiner einziger von denen ist an der Börse handelbar. Wir haben da eine Branch, also wir haben so eine Art, also keine Tochtergesellschaft, ist quasi sogar Teil der Hannover Rück in China selber, in Shanghai. Wir haben auch eine in Hongkong und unser Asien-Zentralstandpunkt wird sein in Malaysia. Und von da aus wickeln wir dann das komplette Asien-Geschäft ab und haben da auch Fuß gefasst. Und dadurch, dass sich der chinesische Markt auch so ein bisschen weiter öffnet, sind wir da eigentlich auch sehr optimistisch. Trotzdem ist man bei China immer so ein bisschen vorsichtig, vor allem wenn die Aufsicht sagt, man müsste da mehr Kapital einzahlen, weil man hat dann immer so ein bisschen Angst, dass man das Geld auch nie wieder rauskriegt. Ist deswegen, man muss es dann natürlich machen, weil wenn die Aufsicht das vorschreibt, dann macht man das halt, aber das Geld halt als Dividende oder so wieder rausgeflossen zu bekommen, ist dort halt deutlich schwieriger.
Ich kenne das, kleine Anekdote aus meinem beruflichen Umfeld. Wir haben unser Know-how nach China gebracht, haben da Produktion aufgebaut und dann hat man uns eigentlich enteignet und uns das komplette Geschäft in China einfach weggenommen in Asien, nachdem wir es dort aufgebaut haben. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, ist ja nichts, wo man sich dann einfach mal so ranbewegen möchte.
Da hast du dann auch einfach Pech. Also das ist wirklich bei uns, das war eine Riesenmarke, hat auch schon, ich glaube, knapp 15% unserer Umsätze ausgemacht von meinem Arbeitgeber. Und dann haben die von heute auf morgen gesagt, ihr seid jetzt raus.
Hätte dein Arbeitgeber das nicht versichern können?
Wahrscheinlich, aber da, wahrscheinlich nicht, ne? Bei der Hannover Rück. Kann man sowas versichern? Nee, oder?
Tatsächlich kann man gefühlt alles eigentlich versichern. Das ist dann so der Markt für Spezialversicherungen. Da ist besonders der Londoner Markt, Lloyd's of London heißt dann, das ist so eine Art Versicherungsbörse und da wird wirklich jeglicher schräger Kram versichert. Also da wurde schon der Hintern von Musikern und Schauspielern versichert oder auch Fußballspieler werden dort ihre Körperteile versichert von Ölplattformen, Flugzeugen. Also ist wirklich alles eigentlich dabei.
Philipp, was hast denn du so zum Versichern?
Was ich so zum Versichern?
Was würdest
ich
du versichern?
Ich würde dich versichern, weil Modern Value Investing nicht ohne dich kann.
Ja, da hat man ja gegenseitig eine Prämie zu zahlen.
Jetzt aber auch mal Butter bei die Fische. Was mich mal interessieren würde, du hast gerade gesagt, schon Spezialversicherung, der Asienmarkt ist auch ein ganz großer. Was denkst du, wird der Versicherungsmarkt der Zukunft, wie wird der aussehen?
Ja, also wer sich nicht internationalisiert, der wird verlieren sozusagen, beziehungsweise natürlich auch von den etablierten Player, wer sich dort auch nicht digitalisiert, der wird verlieren, weil warum sollte ich bei einem traditionellen Versicherer bleiben, wenn einfach die Online-Services von einer Online-Versicherung halt deutlich komfortabler sind. Eine Versicherung hat keine emotionale Bindung, außer jetzt ist es vielleicht so eine Lebensversicherung, dann ist die nicht ganz so einfach zu wechseln, aber eine Hausratsversicherung, Kfz-Versicherung etc., die sind mit 2 Klicks gewechselt, da geht man halt einfach zu dem günstigsten oder komfortabelsten Anbieter. Und,
oder die Faulheit. Ich habe gehört, 10% davon oder 10% der Versicherungspolicen werden in Deutschland zumindest online abgeschlossen und der Rest noch über einen Berater.
Makler. Ehrlich?
Mhm. Noch.
Je nach Versicherung ist das bestimmt auch sinnvoll. Also gerade so bei Altersvorsorgeprodukten und Berufsunfähigkeit, da ist das, wenn man sich da nicht auskennt, kann man da sehr leicht Fehler machen, über die man dann später, wenn man es dann braucht, leider stolpert. Das ist dann auch das, was meistens für so ein negatives Image von so einer Versicherung sorgt. Aber insgesamt ist das genau der Punkt sozusagen, dass halt diese digitalen Services das erleichtern und dass bislang nur so wenig Leute online wechseln, das zeigt natürlich auch noch das Potenzial von diesen ganzen Online-Versicherern.
Ja,
ist ja auch so, dass man dem Berater natürlich vertraut, denn es ist ja in der Tat so, also ich habe einen Versicherungsfachmann bei der IHK selber abgeschlossen, ich weiß, wie umfangreich diese Thematik ist und ich glaube, an alles kann man so, glaube ich, nicht denken, wenn man eigentlich überhaupt nicht in dem Bilde ist, deswegen ist so ein Berater ja durchaus auch immer ganz sinnvoll, aber naja, da ist ja natürlich die Zukunft sehr, sehr spannend. Und mein Bild, was ich jetzt bekommen habe allgemein noch vom Versicherungsmarkt ist, habe ich von VFox gehört. VFox ist ja auch ein Versicherungs-Startup, die so ein bisschen darauf zielen, dass es dann früher oder später so wird, dass man, ich fahre jetzt in Urlaub und in dem Moment zeigt mir die App an, dass ich eben eine Reiseversicherung nur für den Zeitraum bezahle. Oder was gibt's noch? Ich lease mir ein Auto oder ich fahre Fahrrad.
Auto,
genau, richtig. Und kann dabei
temporäre Versicherung.
Eine temporäre Unfallversicherung und so.
Das ist ein Zusatz. Bis die Zähne raus sind.
Genau, im Club dann, ne? Wenn du dich mit jemand anlegst. Nein, aber jetzt mal so zugespitzt, immer wenn du mit irgendwie irgendwas zu tun hast, dass du dich dann nur für diesen Moment eigentlich absicherst. Was hältst du von diesem Trend, von dieser Idee?
Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Die meisten Unfälle passieren aber leider witzigerweise im Alltag. Deswegen bringt das dann einem statistisch gesehen nicht wenig. Ist aber gut, ist halt gut für die Versicherungen, die dann natürlich gut daran verdienen. Aber prinzipiell macht es schon Sinn, sich sozusagen nochmal eine extra Absicherung dann genau für die Tage zu holen. Denn was braucht man eigentlich schon eine Reiseversicherung im ganzen Jahr, wenn man halt eigentlich nur 30 Tage Urlaub macht und die fährt man dann vielleicht auch nicht komplett weg. Dann lohnt es sich halt auch nur genau diese Zeiträume abzusichern.
Ja, ist ja auch gut für Cross-Selling, ne? Du kannst ja über die App oder so relativ schnell mal noch, dann noch eine Reise
gekriegt. Ja, oder gleich ein Produkt, eine Produktzusatzversicherung. Du stehst im Mediamarkt, Saturn oder sonst irgendwo, willst dir ein Handy kaufen und kannst dir direkt über WeFox die passende Produktversicherung dazu kaufen.
Ja, oder über auch einen anderen Player. Ne? Das war jetzt bloß so die Idee, ich hatte den CEO da bloß gehört gehabt, wie er sich das in Zukunft vorstellt und was natürlich dann auch disruptiv wirken wird für eben Altehrwürdige, ne? Also richtig. Auch für eine Allianz oder so. Ja. Versicherungsaktien.
Kleiner Fun-Fact vielleicht kurz in die Richtung, weil es eigentlich ganz gut zu dieser Wirecard-Thematik passt. Wir sind über eine Tochter in einem Startup investiert, heißt Investure und dort kann man sich gegen Fraud absichern sozusagen. Also im Falle von Wirecard, dass da wirklich Bilanzbetrug ist, konnte man sich da versichern lassen für
hätten
einen
wir das mal
kleinen
vorher
Anteil.
Gewusst.
Das leider ist das bislang auch nur in Südafrika bislang möglich. Die wollen das jetzt alles expandieren. Aber fand ich schon ganz witzig in Hinsicht der Wirecard-Thematik. Okay. Weil
aber wäre ja eine spannende
kostet 0,5% von der investierten Summe. Also es rechnet sich theoretisch sogar bei so kritischen Unternehmen, wo man zumindest wie bei Wirecard glaubt, eigentlich dass da cool was sein könnte.
Ja, also das ist ja großes Potenzial, wenn dein Broker dir das anbieten würde.
Ja, und dann zahlst du eine kleine Gebühr dafür und dann, falls dann doch mal was schief geht, wie in dem Falle, dann, ja.
Krass.
Alles gut. Ja, das ist eine coole Idee, vor allem, wo sind die, das ist eine Tochtergesellschaft von der Hannover Rück, richtig?
Genau, eine Tochtergesellschaft von uns ist da investiert.
Und da hast du auch mit zu tun beruflich dann?
Mit denen direkt hatte ich leider noch nichts zu tun, weil das Investment auch schon ein bisschen her ist sozusagen, aber man kennt natürlich, was man so im Portfolio hat.
Ja, klar. Tim, welche Aktien hast denn du, also welche Versicherungsaktien hast du denn im Depot?
Ich habe natürlich die Hannover Rück, aber über Mitarbeiteraktien und ich Transparenzhinweis, ich bin natürlich Insider und möchte deswegen auch keine Aussagen zu irgendwelchen Performances der Hannover
nicht in die machen. Falle eingetappt. Sehr gut.
Aber dann genau, CVS Health habe ich ja eben schon gesagt. Das sind auch meine beiden einzigen Versicherungsaktien. Ich schiele immer sehr auf bestimmte Player, vor allem im Spezialversicherungsmarkt, weil die da teilweise sehr gutes Underwriting machen können. Und
Gibt es denn da schon welche?
Also zwei Namen, die ich ja mal für die Zuschauer in den Raum schmeißen kann zum Recherchieren, sind Hiscox und Beazley.
Habe ich noch nie gehört.
Das sind zwei Spezialversicherer, die kennt man auch absolut nicht. Die sind halt in London und Bermuda stationiert sozusagen.
Also nochmal Hiscox.
Hiscox, genau. Genau. Und Beazley. Ich kann euch die Namen auch für die Beschreibung auch mal dann nochmal zuschicken.
Ja, bitte.
Für die Shownotes.
Genau, weil die machen profitables Underwriting und sind aber, also dadurch, dass der Markt das weiß, sind die auch verhältnismäßig hoch bewertet. Aber wachsen auch gut, kriegen jetzt natürlich über Corona und diese ganzen Betriebshaftpflicht, also Betriebsschließungsversicherungen, kriegen die ordentlich einen auf die Mütze. Da sind ja auch noch ganz viele Gerichtsurteile offen. Ja. Deswegen sind die Gefallen leider mittlerweile auch schon wieder ordentlich gestiegen.
Ja, ich sehe gerade von 18 Euro fast runter auf
Pfund.
18 Pfund sind hier Hiscox auf 8 Pfund runter.
Ja, aber klar, hast du ja gerade begründet, warum. Schon interessant, aber es sieht nach einer Bodenbildung aus, Philipp.
Na dann.
Gar nicht so schlecht.
Wie würdest
und das andere hieß?
Beazley.
Ah,
B-E-A-Z-L-Y.
Nee, habe ich auch noch nicht gelesen. Finde ich schon sehr spannend, dass es da solche, ich sag mal so Nischen, ne? Also tatsächlich müsste man sich jetzt mal nochmal beschäftigen tiefer. Also ich jetzt.
Für alle, die sich jetzt damit beschäftigen, was sagst du denn, worauf muss man denn achten bei einer Erst- und Rückversicherung, wenn man sie denn fundamental oder wenn man eine so eine Aktie bewerten möchte?
Genau, also generell ist der innere Wert, zeigt sich zum einen so ein bisschen im Buchwert wieder, weil das zeigt halt einfach die Assets im Überschuss sozusagen zu dem, was sie halt an versicherungstechnischen Verbindlichkeiten auf der Bilanz haben. Und was ich hier aber wirklich als das Wichtigste sehe, ist das profitable Underwriting und das drückt sich im Combined Ratio aus. Das Combined Ratio, also kombinierte Schadenkostenquote heißt es so schön im Deutschen, da verrät es dann der Name, es setzt sich zum einen aus der Schadenquote zusammen, also wie viel Prozent von der Prämie, die ich einnehme, muss ich für Schäden wieder auszahlen und dazu kommt dann nochmal die Kostenquote, also wie viel an Kosten habe ich für meinen ganzen Verwaltungsapparat, für meine Mitarbeiter und so weiter.
Hast du da einen Richtwert?
Genau, es sollte immer unter 100 sein, dann ist man sozusagen profitabel. Also wenn es 100% ist, dann gibt man halt genauso viel aus, wie man einnimmt. Dann macht man, wenn man Glück hat, dann noch ein bisschen Gewinn über das Investmentergebnis, aber sonst halt nicht. Und das Ziel ist halt, dass man gerade in der Niedrigzinsphase sehr wichtig und deswegen wird da auch der Fokus drauf gelenkt, dass man definitiv da unter 100 landet. Und es gibt auch einige Versicherer, die sind da halt, bei unter 90 sogar, aber selbst 95 ist schon ein guter Wert, weil das bedeutet ja, dass man auf jeden Euro, den man einnimmt, macht man dann quasi 5 Cent Gewinn und dadurch, dass ja eine Versicherungsgesellschaft mit wenig Eigenkapital im Verhältnis zu den Prämien arbeitet, ist das dann im Return on Equity sozusagen eine ganz nette Geschichte, da kann man dann nämlich auch drauf achten, der Return on Equity, dass der möglichst hoch ist. Das ist halt für einen Versicherer halt einfach eine Kennquote, weil ja, diese ganzen Verbindlichkeiten, die ein Versicherer auf der Bilanz hat, das ist halt einfach normal, das ist Teil des Geschäfts, das sind halt einfach die ganzen Rückstellungen, die sie für die Schäden vorhalten müssen und genau deswegen sollte man sich davon nicht zu sehr einschüchtern lassen, wenn sie halt es schaffen, in der Combined Ratio, also in der kombinierten Schadenkostenquote, ein profitables Ergebnis zu ziehen und eine solide Eigenkapitalrendite haben, dann sind im Prinzip die Verbindlichkeiten irrelevant, weil es zeigt halt, dass sie, ja, Gewinne machen mit dem, was sie da schreiben.
Ja, sehr, sehr spannend, ja. Da lohnt sich doch jeder tiefere Blick, auch vor allen Dingen mal in die Kennzahlen von der Hannover Rück zum Beispiel. Und man muss sich also jetzt, bevor wir jetzt dann gleich abschließen, doch, ich sag mal, kann man sich dann als Investor, wenn man in der Hannover Rück, aber auch eben in andere Versicherer investiert ist, doch relativ sicher sein, dass das Geschäftsmodell in den nächsten 15 bis 20 Jahren wahrscheinlich keine großen Probleme erleiden wird, weil eben viele Startups doch hier und da
Tochter. Also die Rückversicherer, wenn ich
richtig verstehe. Ja, die Rückversicherer eher noch, ja, genau. Oder?
Genau, und ja. Die anderen sind halt auch, also es ist halt am Ende ein kapitalintensives Geschäft, um da erstmal reinzukommen als Startup sozusagen, muss man halt erstmal diesen ganzen Fixkostenapparat für die ganzen Aufsichtsbehörden stemmen und deswegen arbeiten die halt auch meist recht eng mit Erstversicherern und Rückversicherern zusammen und werden dann meist auch übernommen und es gibt nur wenige, wie zum Beispiel Lemonade, die dann auch wirklich eigenständig an die Börse gehen und bei Lemonade weiß ich, da sind die Münchner zwar relativ stark beteiligt, aber die geben fast, ja, wirklich, ich will nichts Falsches sagen, aber die geben wirklich deren Hauptteil deren Geschäftes, geben sie an Rückversicherungen weiter und mir ist zu Ohren gekommen, der sei auch nicht so profitabel.
Ja, Wachstum liegt da wahrscheinlich auch noch im Fokus.
Klar, aber Wachstum ist ja nur eine Sache in Sachen Prämien, sondern als Rückversicherer guckst du ja wirklich nur, ob die Prämien Gewinn machen oder Verlust machen, weil wenn du mehr Schaden ausgibst, dann ist ja egal, wie das Wachstum ist. Wenn alles, was du einnimmst, mehr davon wieder rausgeht, dann bringt es dir auch nichts, wenn du umso schneller wächst, weil das ja das Geld, was du ja an Schäden ausgibst, ist ja keine Marketingausgabe, also du hast ja nichts davon.
Schade eigentlich, ne?
Also ich muss sagen, vielen lieben Dank.
Ja.
Super, super spannender Einblick in diese ganze Branche. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal die Rückversicherer genauer anschauen. Erstversicherer brauche ich, glaube ich, nicht im Depot. Aber so ein Rückversicherer, coole Sache, oder? Was sagst du, Marcel?
Ja, absolut. Also Berkshire hatten wir ja mal ein Depot. Ich habe es ja nicht mehr drin. Und hatte eigentlich immer, also selbst bei der Allianz und auch bei dann eben Münchner Rück und Hannover Rück, habe ich immer geschaut und zugeschaut. Aber so irgendwie naja, so die Überzeugung, der letzte Rest hat immer noch gefehlt.
Also danke an dich, Tim. Ich glaube, du hast vielen Zuschauern hier gerade und auch Zuhörern natürlich die Augen geöffnet und die Ohren. Also uns auf jeden Fall.
Ja, das war sehr spannend.
Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Ja, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, Marcel, wir machen den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.